SRF Audio.
Regional Diagonal.
Im Magazin von Regional Diagonal geht es heute um Gemeinden im Luzerner Hinterland, die miteinander für bessere Internetverbindungen sorgen wollen. Die jetzige Situation sei nämlich mit dem Grund, dass die Leute abwandern. Dann geht es um einen berühmt-berüchtigten Bahnübergang im Thurgau, der letzte ungesicherte auf der Strecke von der Frauenfeld-Wilbahn. Nach vielen Jahren Arbeit soll der bald Geschichte sein. Problem lösen hat auch der Visionär Wim Auboter müssen. Der Summeritz soll seinen neuesten Wurf in die Produktion, ein Mini-Elektroauto, das an die 40er Jahre erinnert. Das und mehr gibt es in der nächsten Viertelstunde. Am Mikrofon ist Sandra Schöneberger. Eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung ist heute für die meisten Leute selbstverständlich. Mindestens, wenn man in der Stadt oder in der Agglomeration wohnt. Auf dem Land, in abgelegenen Gebieten, sieht das aber ganz anders aus. Dort happert es teilweise noch gewaltig. Im Kanton Luzern tun sich jetzt 22 Gemeinden zusammen. Sie wollen beim Ausbau vom Glasfasernetz vorwärts machen. Der Christian Öchslin.
Der Hof von Beat Huber liegt abgelegen im Luzerner Napfgebiet. Die meiste Zeit arbeitet er im Stall bei seinen 120 Milchschafen. Regelmässig sitzt er aber auch am Computer, wenn er zum Beispiel in der Tierverkehrsdatenbank muss Abgänge und Zuzüge bei seinem Tierbestand melden. Wegen der schlechten Internetverbindung, die noch über die alten Telefonmasten läuft, brauche ich dann mehr als nur ein bisschen Geduld.
Das kann sehr mühsam sein, dass man dann wirklich mal aufstarten kann und dann probiert man jemanden das eine oder andere auch noch zu erledigen im Büro, weil es einfach manchmal eine Viertelstunde geht, bis man mal auf der Hauptseite ist. Und dann, wenn man dann wieder eine auftut, um weiterzugehen, dann kann es dann wieder 2-3 Minuten gehen.
Auch seine Frau Silvia Welti hat mit dem langsamen Internet zu kämpfen. Sie arbeitet als Primarlehrerin und hat regelmässig Mühe, sich auf dem Schulserver einzuwählen. Und während der Pandemie sei das Schulgeben über das Internet nicht möglich gewesen.
Dann ist es auch so, dass wir Postversand gemacht haben, weil wir auch nicht gewusst haben, wie wir die Leute erreichen, also den Höfen neben draussen oder die neben draussen wohnen. Das war eine sehr strenge Zeit, also die Zeit während dem Lockdown.
So wie Beat Huber und Silvia Welti geht es vielen Leuten auf der Luzerner Landschaft. Etwa 19'000 Personen haben nur eine ungenügende Internetverbindung, hat der Verband Luzerner Region West ausgerechnet. Dabei sind auch Firmen betroffen, sagt Guido Roos, der Geschäftsführer vom Verband. Eine Sagerei habe zum Beispiel Mühe, Mails mit Offerten zu verschicken.
Du kannst gar nicht mehr arbeiten. Eigentlich wird das für so einen Betrieb existenziell.
Darum wollen jetzt Luzerner Gemeinden miteinander dafür sorgen, dass es bis in spätestens 7 Jahren eine schnelle Internetverbindung gibt, und zwar quasi bis in letzte Krache hindern. Miteinander können wir die Finanzierung besser stemmen und wir können gegenüber den Telekom-Anbietern stärker auftreten, sagt Guido Roos. Schnelles Internet gehöre für ihn zu der Grundversorgung.
Wir stecken als Land mitten im digitalen Wandel. Da müssen wir einfach die Infrastruktur haben. Das ist heute und für die nächsten Jahrzehnte und Generationen eine sehr wichtige Frage.
Eine gute Internetverbindung könne den Randregionen auch helfen im Kampf gegen die Abwanderung. Bei der Finanzierung müssen alle mithelfen. Die Gemeinden, die Anbieter, aber auch die Eigentümerinnen und Eigentümer der Liegenschaften. Grosses Vorbild ist die Luzerner Gemeinde Lauteren. Die Bevölkerung hat vor ein paar Jahren 3,6 Millionen Franken bewilligt. Mittlerweile ist die Hälfte vom Gemeindegebiet angeschlossen. Der Gemeindepräsident Alois Huber ist begeistert.
Wir haben am 1. September letztes Jahr Glasfaseranschluss bekommen und da lebst du in einer anderen Welt.
Und in dieser anderen Welt soll gleich auch der Schafbauer Beat Huber ankommen. Sein Hof soll bis Ende Jahr an ein Glasfasernetz angeschlossen werden. Spätestens dann muss er vor dem Computer nicht mehr eine Ewigkeit warten.
Der Christian Öchslin. Schmalspurbahnen, die durch die Dörfer fahren, gibt es viele in der Schweiz. Häufig fahren sie parallel zu der Strasse oder quer über Kreuzungen. Immer wieder hat es an so gefährlichen Kreuzungen Unfälle gegeben. Der Bund hat darum vor fast 20 Jahren beschlossen, dass alle Bahnübergänge müssen gesichert werden. Einfacher gesagt als gemacht. Beispiel Frauenfeld-Wilbahn. Dort beschäftigt der letzte ungesicherte Bahnübergang die Verantwortlichen schon Jahre, aber nicht mehr lange sind sie überzeugt. Celina Etto.
Die Rössli-Kreuzung zu Matzingen ist berüchtigt für brenzlige Situationen. Und zwar darum, weil sie gleichzeitig Strassenkreuzung und ein Bahnübergang ohne Schranken ist. Wer in die Hauptstrasse reinfahren und bis an die Haifisch 10 führenfährt, der steht mitten auf dem Bahngleis der Frauenfeld-Wielbahn.
Ich habe schon persönlich erlebt, dass das Auto vor mir erschrocken ist, wo sie auf dem Bahngleis gewartet hat, um sich eingliedern in den Verkehr. Nachher natürlich auf einem Bahnübergang steht. Man geratet in Panik, Stress und hat wollen hinterher fahren, um den Bahnübergang freigeben und vergisst, was hinten dran auch noch aufgeschlossen hat im Verkehr.
Sagt der Benedikt Eberle, stellvertretender Thurgauer Kantonsingenieur. Die Rössli-Kreuzung zu Matzingen gehört zu den gefährlichsten Bahnübergängen in der Ostschweiz. Und sie ist der letzte von den 75 Bahnübergängen an der Frauenfeld-Wielbahn, der noch nicht gesichert ist. Eigentlich hätte die Sanierung schon 2014 fertig sein müssen, laut Vorgaben vom Bund. Die zuständige Thurgauer Regierungsrätin Carmen Haag erklärt.
Es war schon aktuell, als ich angefangen habe, vor 8 Jahren. Es hat verschiedene Einsprachen gegeben für die ersten Projekte. Auch Rechtsmittel sind ergriffen worden. Das Bundesverwaltungsgericht hat uns wieder einmal zurückgewiesen. Und jetzt liegt ein neues Projekt vor. Und jetzt hoffen wir aber, dass mit dem der Knoten da gelöst werden kann.
Im neuen Projekt sind Lichtsignale und eine Halbschranke geplant. Das soll das Verkehrsproblem und hoffentlich auch den politischen Knopf lösen, sagt der Matzinger Gemeindepräsident Peter Schellenberger.
Ich denke, zu diesem Projekt wird es keine Einsprachen geben. Und das hoffen wir sehr, weil das eine Lösung ist, die für alle gut ist.
Im besten Fall hätte dann die Frauenfeld-Wielbahn ihre Aufgabe bis im Jahr 2023 wirklich erledigt und alle Bahnübergänge sicher gemacht. Und damit sind die Thurgauer nicht die Letzten. Der Blick in die Statistik vom Bund zeigt, dass noch andere Bahnunternehmen mit komplizierten Fällen zu tun haben. Und schon heute kann man sagen, dass die Sanierungen etwas gebracht haben. Die Zahl der Unfälle auf Schweizer Bahnübergängen ist seit dem Jahr 2000 von 80 auf etwa 5 Fälle pro Jahr zurückgegangen.
Der Wim Auboter ist ein Visionär, ein Freigeistsieger, sagt der Unternehmer selber von sich. Eine Idee fällt ihm auf jeden Fall nicht. Hat er ein Problem, sucht er eine Lösung.
Ich habe im Seefeld gewohnt und habe dann abends wollen die legendäre Bratwurst im Sternengrill essen. Und das war so eine Unterdistanz, die eigentlich zu weit ist zum Laufen. Aber es ist auch zu kurz, um jetzt das Velo zum Keller rauszuholen. Ich habe gefunden, er braucht ein neues Gerät.
Und so hat er kurzerhand mit Rädern von Inlineskates ein Trotti zusammengebaut.
Das ist wirklich super gelaufen und bin wirklich 3-mal schneller gewesen als zu Fuss. Aber das Problem war, es hat schon nicht so cool ausgesehen, dazumal, wenn ein Erwachsener mit so einem Trotti, vor allem wenn er nicht in eine Bar gehen wollte und noch ein Bier trinken, da hat man also nicht gerade mit Sympathie können punkten.
Aber der Wim Auboter hat auch für das Problem eine Lösung gefunden, das Trotti zum Zusammenklappen, so, dass man es in einer Tasche versorgen kann und sie in der Bar niemand sieht. Heute gehören die Kickboards von Micro zum Strassenbild dazu. Und der umtriebige Unternehmer Wim Auboter ist längst wieder an neuen Ideen dran. Schon bald wird er mit einem Mini-Elektroauto den Markt aufmischen. Nadine Markwalder berichtet.
Microlino heisst das neueste Projekt von Wim Auboter, seiner Firma Micromobility. Es sieht ein bisschen aus wie ein zu gross geratenes Spielzeugauto und erinnert an die sogenannte Knutschkugel. Der BMW Isetta, ein Kleinauto aus den 1940er Jahren. Bis zu 90 km pro Stunde schafft der Microlino und man kann damit sogar auf die Autobahn. Ganz klar, der Wim Auboter ist stolz auf seinen neuesten Wurf.
Es ist ja so, dass wirklich die Leute die winken einem zum Teil zu. Und also man kommt richtig ein sympathisches Lachen kommt man über.
Mit dem Elektroauto trifft der Wim Auboter den Nerv der Zeit. Mehr als jedes 10. Auto, das in der Schweiz neu auf die Strasse kommt, ist elektrisch betrieben. Und darum tüfteln auch alle grossen Autohersteller an diesen E-Auto um. Der vergleichsweise kleine Trotti-Hersteller aus Küsnacht will jetzt also den ganz grossen internationalen Autohersteller Konkurrenz machen.
Wir fühlen uns wirklich prädestiniert, das können zu machen. Und wir sind auch bereit, da sehr einen hohen Betrag zu investieren, weil wir glauben ganz stark an die kleinen Fahrzeuge für die urbane Mobilität.
Der Erfolg gibt dem Wim Auboter recht. Über 30'000 Leute haben den Microlino schon reserviert und sind bereit, um die 14'000 Franken auszugeben. Das erste Mal gezeigt wurde, ist der Microlino übrigens schon vor 6 Jahren am Autosalon Genf. Das Projekt ist dann aber ins Stocken geraten. Der Wim Auboter versteht darum, wenn die Leute langsam den Glauben verloren haben, dass das Auto wirklich kommt. Aber ein Auto zu produzieren, sei auch schwierig.
Da geht es um eine Massenproduktion, wo es auch um Sicherheit geht, um Zulassung, wo man dann auch einen Preis können erzielen muss, den der Konsument bereit ist zu zahlen. Aber also wir werden das durchbringen. Wir haben auch die Finanzen abgesichert und finanzieren das Projekt selber, sind dann niemandem Rechenschaft schuldig. Das Ding kommt auf die Strasse, garantiert.
Der Plan für die nähe Zukunft ist also klar. Der Microlino soll auf die Strasse. Der Wim Auboter hofft, dass sie im Juni mit der Produktion anfangen können und dass die Leute in ein paar Jahren dann keine grossen Augen mehr machen, wenn so eine Knutschkugel um die Ecke rollt.
Aus dem Kanton Zürich gehen wir jetzt in Aargau, genauer gesagt in Raum Zofingen. Dort gibt es außerordentlich viele Leute mit dem Familiennamen Plus. Plus, das ist doch klar, das ist ein Schweizer Familienname, denken Sie jetzt vielleicht. Aber ist das wirklich so? Der Hobbyfilmemacher Markus Plüss ist dieser Frage nachgegangen und hat herausgefunden, dass das nicht stimmt. Eigentlich sind alle, die Plüss heissen, geflüchtete Französinnen und Franzosen. Der Alex Mason.
Es ist ja schon eigenartig. Wenn nämlich jemand in der Schweiz Plüss heisst, dann kommen die Leute ursprünglich immer aus dem Aargau. Genauer gesagt aus der Region Zofingen. Hier im Dörfli Vorenwald hat Markus Plüss kürzlich seinen Film über die Familiengeschichte von Plüss gezeigt. Seine Vorfahren waren alles Glaubensflüchtlinge, Hugenotten, also Protestanten aus Frankreich, die zur Zeit der Reformation vor den Katholiken hätten müssen in die Schweiz flüchten.
Nicht nur in die Schweiz, auch nach Deutschland. Also sehr viele sind beispielsweise nach Brandenburg geflüchtet und auf Holland, Südafrika. Das ist also vor allem um 1685 ist das eine Riesenfluchtbewegung in Europa vor allem.
Der 70-Jährige ist seine Wurzeln angegangen und hat also herausgefunden, dass seine Vorfahren um 1550 um auf Zofingen sind. Diesmal haben sie noch Plus ohne Ü geheissen. Aber französisch ausgesprochen ist das ja eben Plus und so ist dann später das Ü dazugekommen. Aber warum überhaupt der Raum Zofingen?
Es ist anzunehmen, dass sie hierher gekommen sind, weil auch Familie Ringier ein paar Jahre vorher auch in die gleiche Region gekommen sind, auf Zofingen. Und man kann davon ausgehen, dass die Familie Plus und Ringier sich schon in Nîmes kennt haben, weil sie kommen beide aus Nîmes. Also das ist eine Mechanik in der Fluchtbewegung, wo man Sitzflucht gibt, kann beobachten, oder?
Nämlich, dass man dort hergeht, wo man schon jemanden kennt. Das Plüsse sind also eigentlich Franzosen. Und wer weiss, vielleicht fragt man sich in ein paar hundert Jahren plötzlich, was? Schewtschenkos sind ursprünglich aus der Ukraine. Aber das ist doch ein typischer Schweizer Name.
Der Alex Moser hat uns die Familiengeschichte von den Plüsse erzählt. Das Musikhänneli, so haben die Leute im Baselbiet der Hanni Christen gesagt. Sie hat in den 1940er Jahren angefangen, Volksmusikstücke zu sammeln. Das heisst, sie ist in der ganzen Schweiz umgekreist, hat in den Dörfern geschaut, was die Leute für Musik machen und hat das dann aufgeschrieben und aufgenommen. 11'000 Stück hat sie so festgehalten. Ein riesiges Werk. Darum widmet das Museum Basel-Land dem Musikhänneli jetzt eine ganze Ausstellung. Martina Inglin.
Die Volksmusik, das ist der Hanni Christen ihre grosse Liebe gesehen. Ausgerüstet mit einem Notizblock und einem Aufnahmegerät hat sie sich auf die Suche gemacht nach Melodien und hat zuerst mit 39 Jahren in ihrer eigenen Umgebung im Baselbiet angefangen.
Sie ist einfach in Baselbiet zuerst mal ins Tram gestiegen und ist von Dorf zu Dorf gegangen, ist wahnsinnig viel rumgelaufen und hat sich einfach durchgefragt.
Sagt zu Lukas Meile, der Kurator von der Ausstellung. Dann haben sie ihre Reise ausgeweitet auf die ganze Schweiz und so über 11'000 verschiedene Volksmusikstücke gesammelt. Ein Weg, der unglaublich wertvoll ist.
Heute kann man ihre Bedeutung, die sie für die Schweizer Volksmusik hat, nicht überschätzen. Ihre Sammlung ist im ganzen Alpenraum einzigartig.
Aber wieso macht sich eine Frau auf den Weg und sammelt Musikstücke? Wer ist die Hanni Christen? Auch dieser Frage versucht die Ausstellung auf den Grund zu gehen. Hanni Christen ist in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen und hat eigentlich eine Ausbildung gemacht als Kindergärtnerin. Arbeiten, das hat sich aber nicht geschickt für eine Frau aus ihrem Stand. Darum hat ihr der Vater eine Lebensrente gegeben, damit sie daheim bleibt. Aus diesem Korsett hat sie sich mit ihrem Musiksammeln befreit, auch wenn das als Frau ein schwieriger Weg gewesen sei.
Man muss sehen, dass Hanni Christen als Frau in einer absoluten Männerwelt unterwegs war. Die Volksmusikwelt, die Formationen, die sie gesucht hat, wo sie Musik davon gesammelt hat, das sind mehrheitlich Männer gewesen. Und da hat sie einfach nur schon durch ihr Geschlecht von Anfang an mal eine Hypothek gehabt, dass man sie nicht ernst genommen hat.
Trotzdem hat sie nicht aufgegeben und hat weitergesammelt. Bevor sie in den 70er Jahren gestorben ist, hat Tanni Christen ihre riesige Musiksammlung der Universitätsbibliothek Basel anvertraut. Dort ist sie im Keller gelegen, völlig unbeachtet. Bis in den 90er Jahren ein Musiker die Sammlung entdeckt und auch bekannt gemacht hat. Eine Spote er also fürs Musikhanneli.
Mit dem Musikhanneli sind wir am Schluss vom Regionaldiagonal Magazin. Mein Name ist Sandra Schöneberger.
Regional Diagonal.
Das war ein Podcast von SRF.